klaren Bereiche geht, eben Thema Leimbecken darf nicht überlaufen. Es geht um Sicherheit, es geht um Ziel, es geht um PL, Performance Level, also Maschinenrichtlinie, die wir einhalten müssen. Es geht um die Ex-Zulassung, es geht um Audits, die wir regelmäßig haben. Also ich habe ja 7, 8 Audits im Jahr, wo hier die Prüfer reinmarschieren und das prüfen wollen. Und je mehr ich outsource, desto schwieriger ist das eigentlich zu handeln extern. Dann müssen die auch geprüft werden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute tauchen wir in die Welt der Sensortechnik für explosionsgefährdete Bereiche, Hochtemperaturanwendung und Personenschutz. Unser Gast ist jemand, der diese Themen nicht nur aus dem Prospekt kennt, sondern seit Jahrzehnten technologisch mitgestaltet. Bernd Tippkämper, Geschäftsführer und Inhaber der Matrix Elektronik AG. Wir sprechen mit Bernd über die Sensortechnik, deren Einsatz und seinem spannenden Leben vor der Matrix Elektronik AG. Viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Hi Bernd, guten Morgen erstmal. Ja, ich kann dich sehen über den Bildschirm. Du bist heute zugeschaltet über das Telefon und möchte dich zu Anfang bitten, dich kurz vorzustellen, wer du bist und was du machst.
Guten Morgen Wolfgang. Genau, jetzt haben wir uns ja schon 2, 3 Mal kennengelernt. Das war auch ganz gut so. Zuletzt hast du mich in der Firma besucht, das ist natürlich perfekt, jetzt wissen wir beide, was wer kann. Du kommst aus dem Schreinerhandwerk, ich bin ja der Elektroniker, genau, mein Name ist Bernd Tippkämper und Inhaber und Geschäftsführer der Firma Matrix Elektronik AG in Ehrendingen im Aargau, in der schönen Schweiz, seit 25 Jahren da und genau, wir stellen Sensoren her mit dem Schwerpunkt explosionsgeschützte Ausführung oder für heiße Bereiche, also da, wo eigentlich Marktbegleiter nicht weitermachen. Und genau, sind also spezial.
Mhm. Ja, war wirklich interessant. Wie du gerade sagtest, ich durfte dich in deinem Unternehmen besuchen und konnte mal in die Produktion reinschauen. Du hast mir eine kleine Demo gegeben, welche Produkte du überhaupt produzierst und wo sie eingesetzt werden. Was ich faszinierend fand, war einfach diese händische Arbeit, die an diesen Sensoren ist.
Ja, natürlich muss optimiert werden überall, aber da wir Spezialsensoren herstellen, oft auch eben sehr, sehr kundenspezifisch, genau, sind das Anpassungen oder Sachen, die wir eben hier im Haus selber machen wollen. Wollen deswegen, weil es eben auch um Gefahrenbereiche geht, eben Thema Leimbecken darf nicht überlaufen, es geht um Sicherheit, es geht um Ziel, es geht um PL, Performance Level, also Maschinenrichtlinie, die wir einhalten müssen. Es geht um die Ex-Zulassung, es geht um Audits, die wir regelmäßig haben, also ich habe ja 7, 8 Audits im Jahr, wo hier die Prüfer reinmarschieren und das prüfen wollen. Und je mehr ich outsource, desto schwieriger ist das eigentlich zu handeln extern. Dann müssen die ja auch geprüft werden. Das heißt, wir sind wirklich ja der Sensor, die Sensormanufaktur und haben die Platine da, die Elektronik da, bestücken, prüfen, kalibrieren, stellen ein. Und jedes Gerät hat eine Seriennummer und ist rückverfolgbar. Genau, dann über diesen ganzen Lebenszyklus, wenn irgendwas zurückkommt vom Kunden, vom Feld, und können wir sagen, wann ist das Gerät bei uns gefertigt worden? Welche Einstellung hat es gehabt? Ist das Gerät noch, wenn das der Kunde einschickt, noch original oder hat das irgendwie an Leistung verloren oder ist total Schrott? Aber das heißt schon so, es macht schon Spaß, wenn ich morgens in die Firma komme und genau rieche quasi die Elektronik, dann weiß ich, jawohl, wir haben hier eine sehr hohe Fertigungstiefe, wir sind selber Hersteller, ein eigenes Produkt. Das ist dann schon, ja, macht stolz, aber auch eine große Verantwortung natürlich.
Ja, ich möchte mal ganz kurz auf das Thema dieser externen Prüfung zurückkommen, die du vorhin genannt hast. Was ist das und warum musst du das machen? Was steckt dahinter?
Ja, genau, aus Fachdeutsch oder Fachenglisch heißt das Notified Bodies, also externe Prüfstellen, die wir beauftragen, die Geräte zu prüfen. Man kriegt ja Baumusterprüfungen. Das heißt, die Geräte sind irgendwo hinterlegt bei den Prüfbehörden und wir müssen einfach jeden Tag sicherstellen, dass wir genauso fertigen, wie es geprüft worden ist. Und man darf nicht herkommen und sagen, jetzt haben wir gerade irgendwie einen O-Ring, ist günstiger, jetzt kaufen wir einen O-Ring da und da. Oder die Vergussmasse ist irgendwie da, jetzt irgendwie gerade 5 Rappen günstiger, jetzt kaufen wir es da. Das ist dann halt wirklich fahrlässig oder sogar grob fahrlässig. Also das darf man nicht machen. Und für mich ist eigentlich ganz angenehm so, dass diese Auditoren regelmäßig kommen dürfen und auch kommen, weil wir sind jeden Tag in der Firma und arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen und dokumentieren und haben alles soweit à jour, wie man in der Schweiz sagt. Und dann kann der Prüfer auch immer kommen. Also ich finde das ein bisschen nicht so schön, wenn man sagt, nächstes Jahr im Mai ist eine Prüfung und man arbeitet auf die Prüfung hin. Man will ja nicht die Prüfung nur bestehen, sondern wir wollen ja jeden Tag das Beste geben und die besten Artikel liefern und dadurch ist das für mich auch gar nicht schlecht und für die Mitarbeiter auch mehr motivierend, dass ein Auditor kommt, als wenn der Chef kommt. Und das Höchste natürlich der Motivation ist dann, wenn ein Kundenaudit stattfindet, das gibt's auch, dann wird nochmal ganz anders geguckt. Aber das ist von dem her gesehen, sind das Prüfungen von zugelassenen Stellen, die wir bezahlen. Und wir dürfen am Schluss ja, wenn wir dann die Prüfung bestehen oder diese Wiederholungsaudits auch dann passiert haben, weiterhin die Logos verwenden, wie das X-Zeichen, ATEX, IECX, UL, BG und so weiter. Das sind ja alles Zeichen, die man nicht, oder auch CE. Es ist auch so ein Thema, by the way, also für mich ist ein CE-Zeichen leider vom Image her zu schlecht in Europa. Wir machen uns schlecht. Das heißt, wenn ich ein CE-Zeichen aufbringe, ist es ein Logo, was ich nicht verwenden darf, einfach so. Ich muss die Normen ja einhalten, die europäischen Normen und Richtlinien. Und ich muss auch dokumentieren. Und ich hatte sogar mal eine CE-Prüfung, haben wenig Leute gehabt, aber ich habe die mal gehabt oder sogar auch gewünscht. Da geht es um EMV, da geht es um die Basics. Aber das muss man haben, ne? Und das ist auch vor allen Dingen, finde ich, müssen wir auch nach außen verkaufen. Wir haben in Europa hohe Standards, die halten wir ein. Und ich finde das manchmal ein bisschen schade, dass das ein bisschen runtergemacht wird. Ah ja, er hatte nur ein CE-Zeichen. Ja, aber es heißt eben viel. Und wenn ich dann sehe, dass ich letztens, ich habe einen Prüfer gesprochen, der wurde gefragt, der hat eine Maschine sogar abnehmen sollen. Und der hat dann ein CE-Zeichen gesehen, aber hat irgendwann gemerkt, das CE-Zeichen ist nicht ganz das Logo, wie man es kennt. Und hat dann genauer geguckt und hat gesehen, das war kein CE-Zeichen, das war aus Made in China. Und er hat dann draufgeschrieben, das heißt auch China Engineering. Also er hat quasi nichts falsch gemacht, der Hersteller, aber es wurde quasi gefaked. Ne? Und das ist von dem her gesehen, das darf nicht sein, man darf nicht Irre führen. Und deswegen macht es mich ganz stolz, wenn ich Gerät habe mit irgendwie, als Beispiel mit 5 Zulassungen drauf. Ne? Das ist dann schon ein Gerät, was vieles kann und wie gesagt auch dann die Zulassung bestanden hat. Und das heißt auch, man ist jeden Tag gut unterwegs. Und wenn wir halt irgendwelche Fehler haben oder Mängel haben, muss man die auch sofort melden. Oder wir haben irgendwie Bauteilabkündigungen, dann muss man das eben auch melden. Wir haben einen Second Source. Dürfen wir es nehmen, dürfen wir es nicht nehmen. Dafür gehören natürlich die Ingenieure wieder hier im Haus dann ins Spiel, kommen ins Spiel. Ne, dass du das prüfen, ist das Gerät oder das Produkt gleichwertig, der Kondensator, die Diode und so weiter. Und dann wird da die Prüfstelle informiert. Also es ist ein recht großer Aufwand.
Mhm. Aber dann laufen diese Audits, also diese Prüfungen, die sind unangemeldet, wenn ich das richtig verstehe.
Größtenteils, ja. Es gibt welche, die sind angemeldet, gerade so QM und solche Geschichten, Qualitätsmanagement, aber die Sachen wie UL aus Amerika oder CCC, PESO, IECX, die sind meistens unangekündigt oder kurz vorher. Ne? Also das heißt so kurz vorher, dass man nicht da jetzt noch irgendwo groß rumlaufen kann und kann irgendwelche Sachen einfach optimieren. Ne? Also man muss immer damit rechnen, dass jemand kommt und auch oder anruft, die kommen nächste Woche zum Beispiel. Ne?
Jetzt gibt es natürlich vermutlich mehrere Sensorenhersteller in der Welt. Was ist denn der USP von Matrix Elektronik?
Ja, also zum einen sicherlich diese X-Zulassung. Das ist also X heißt zum Beispiel jetzt auch so Lackieranlagen. Auch bei Holz zum Beispiel gibt es ja diese Lackvorhänge. Es gibt auch Lackierroboter, es gibt Gasdämpfe, Abfüllen von Aerosole. Alles mit Abfüllen und Rührwerke, Mischer. Das ist ein Hauptkundenkreis in dem Bereich. Und in dem Bereich wieder haben wir für Maschinenbauer, die jetzt nicht so oft X haben. Sie sagen, ich mache im Jahr irgendwie das Beispiel, ich sag mal, 20 Maschinen. Das ist ja schon viel für einige. Und davon sind nur 5 X. Und dann kann man im X-Bereich wieder unterscheiden zwischen Eigensicherheit, also XI mit blauen Leitungen. Oder aber auch, was wir jetzt eben stark haben, ist diese druckfeste Kapselung. Das heißt 24 Volt, der Eckschutz liegt bei uns im Gehäuse, ist ein mechanischer Eckschutz in dem Sinne. Und der Maschinenbauer, der Konstrukteur, muss sich gar keine Gedanken machen, wie der Schaltschrank aussieht oder das Netzgerät, die Speisung. Das bleibt quasi, er kann die 20 Maschinen gleich planen, komplett gleich, Schaltschrank, Kabelverlegungen, Klemmkästen und so weiter. Und wenn es dann X heißt, dann heißt es, oh, jetzt muss ich den Sensor nehmen von Tipcamper Matrix und habe dann da quasi meine X-Zulassung drauf und dann ist das gut. Das sind so die ja, Plug and Play, die einfachen Lösungen. Dann haben wir das Thema Lichtleiter und ein Thema hohe Temperaturen oder kleine Bauformen. Wir fertigen selber die ex-zugelassenen Lichtleiter, das heißt die optische Verlängerung des Sensors, des Auges. Das heißt, ich kann mit dem Lichtleiter in einen Tank gehen oder angenommen Massewulst, Füllstandserkennung zwischen Walzen. Das ist so klein und so eng, das ist Exzone 0 da innen drin, aber der Kunde sagt, ich habe auch keinen Platz, ich kann keinen Sensor einbringen. Dann gehen wir her und gehen mit einem Glasfaserlichtleiter ex-zugelassen bis kurz vor dem Level. Und können das Niveau messen und der Sensor ist dann 3-4 Meter außerhalb von diesen engen Einbauverhältnissen. Und übrigens, by the way, andere Marktbegleiter, wie du sagst, andere Hersteller gibt es. Und da haben wir ganz interessanterweise auch neue Erfahrungen gesammelt, dass wir sind ja Experte im Ex-Bereich, wortwörtlich, und können auch Fremdprodukte teilweise einbauen. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, ich habe noch nie Ex gehabt, habe aber eine super Lösung im Lichtex-Bereich von der Firma, ne? ABCD. Dann sage ich, ja, das ist kein Problem, gib mir mal den Typen durch und wir können mal gucken, was wir machen können. Und wir können dann, weil wir Artex-Betrieb sind, teilweise sogar Fremdprodukte zulassen für die X202 und 22, Artex 3GD auf Fachdeutsch. Oder aber, wenn es in die höhere Zone muss, dann können wir sogar Fremdprodukte auch einkapseln. Das Geniale für den Kunden ist, er sagt, super, als Beispiel Kamera. Wir haben Kameras im Programm oder auch Laserdistanzsensoren, wo der Kunde sagt, ich habe immer dieses Gerät von der Firma B oder A und das will ich auch eigentlich beibehalten. Die Software ist cool, die Parametrierung ist cool. Und dann sage ich mir natürlich, ich muss das Rad nicht neu erfinden. Also versuche ich, dieses Gerät ex-tauglich zu machen. Das heißt, der Kunde hat immer die gleiche Performance, immer die gleiche Verschaltung, gleiche Bilder auf dem Bildschirm. Und dadurch sind wir quasi, eigentlich kann man sagen, mit allen Marktbegleitern auch wirklich Partner.
Mal für unsere Zuhörer, jetzt haben wir viel über das Technische gesprochen. Kannst du mal so eine praktische Anwendung nennen im Handwerksbereich, wo man deine Sensoren findet?
An sehr vielen Stellen und normalerweise, wenn es gut läuft, sieht man die nicht. Wenn man sie nämlich sieht oder wenn sie Probleme machen, dann sieht man sie erst. Also von dem her gesehen, also ein Thema hast du schon angesprochen, das ist also ein Füllschirmsensor im Heißleimbecken, dass das Hotmelt immer wirklich das Niveau hält im Leimbecken und nicht leer läuft, aber auch nicht überläuft. Das sind solche Sachen, die man eigentlich nicht sieht. Wir haben auch neue Entwicklungen, wo das auch berührungslos funktioniert. Das heißt, den Sensor sieht man auch tatsächlich gar nicht mehr, weil er quasi ja in der Maschine integriert ist. Aber auch Lichtschranken, die man so kennt, also mit BG-Schutz, Explosionsschutz und BG-Schutz. Das heißt, wenn ich in einer, man kennt oft so Lichtvorhänge vielleicht, so gelbe, die auch in Aufzügen sind. Das wäre so ein Beispiel auch, wenn man jetzt so einen Warenlift sieht. Bei den großen Chemiewerken sind die halt ex, sonst in den normalen Umgebungen, wo wir sind, sind die ja nicht ex. Aber das kennt man ja, die Tür geht zu. Was machen wir heutzutage? Früher haben wir den Fuß reingehalten, weil unten die Lichtschranke ist. Heute hält man die Hand einfach irgendwo rein, weil irgendwo der Finger erkannt wird. Und das wäre so ein Beispiel, dass wir quasi da Lichtschranken haben, die dann nicht erkennen oder das Kind erkennen. Oder in der Kind haben wir nicht in dem Sinne, weil da, wo unsere Sensoren sind, sind eigentlich Gefahrenbereiche, wo nur Werker zu erwarten sind, Fachleute. Aber das sind dann Lichtschranken, die dann quasi optisch eben nicht zu sehen sind mit dem Auge. Es sind Infrarotlichtsensoren meistens. Und dann gehe ich da rein und ich werde halt nicht von der Tür zugequetscht, sondern die Tür geht wieder auf. Ne?
Ja, also das bedeutet, dass Sicherheit und Präzision in deinem Unternehmen ja einen sehr großen Stellenwert hat.
Genau, es gibt eigentlich kaum Toleranz, sage ich mal. Das heißt, sobald irgendwas nicht ganz korrekt ist, muss man sagen, Ausschuss oder halt eben überarbeiten, reparieren, auf jeden Fall nicht verkaufen. Da geht nur Safety first. Ne?
Mhm. Du hattest mir im Zuge meines Besuches erzählt, dass eigentlich die Stückzahl pro Mitarbeiter relativ gering ist pro Tag, weil es eine händische Arbeit ist. Ich habe dort deine Mitarbeiter gesehen, die gelötet haben, also die haben Platinen hergestellt, die haben die Sensoren, ich sage jetzt einfach mal geschlossen, also für diesen Ex-Bereich. Bin eigentlich zu dir hingefahren und habe irgendwie gedacht, okay, der macht jetzt irgendwie pro Tag, macht er einige hundert von diesen Sensoren, aber das ist gar nicht der Fall.
Genau. Wir haben ja auch im Prinzip sehr viele Produktvarianten, dass der Kunde sagt, ich habe irgendwie, ne, 30 sind so und 50 sind so. Das heißt, da kann ich gar nicht jetzt groß automatisieren, weil man eben auch dann eingehen muss auf diese Kundenartikel, ne, die dann sagen, ich habe einen Sensor, der irgendwie Füllstand misst. Angenommen, wir haben Laserdistanzsensoren, die einen Füllstand messen und der Kunde möchte aber gerne nicht die Software hinten dran nutzen, sondern eben den Stromausgang, der ist immer noch sehr stark verbreitet in der Maschinenbranche. Und der soll dann eingestellt werden auf irgendwie, ne, 0,3 Meter bis 3 Meter. Der Nächste sagt, ich hätte gerne 0, ein Thema Massewulst von vorhin, das ist echt witzig. Dann sagt er, ich baue den Sensor irgendwie 3 Meter höher ein und gemessen werden soll zwischen 3,10 Meter und 3,20 Meter. Ne, und dann müssen wir genau das einstellen. Und das hat dann, das Gerät hat auch eigene Typenbezeichnung, Artikelnummer. Und dadurch haben wir eine sehr hohe Produktvielfalt. Die sind alle zwar ähnlich, aber doch ziemlich eine Vielfalt. Und deswegen, genau, weil man die anfasst, kann man jetzt auch nicht da irgendwie jeden Tag Tausende machen. Weil wenn das auch so eine Stückzahl wäre, die so hoch wäre, von dem gleichen Artikel, dann gäbe es eben Marktbegleiter, die auch da sicherlich einsteigen würden. Wir haben eben die Situation, dass umgekehrt ist, dass Marktbegleiter sagen, alles, was weniger ist, irgendwie als 1.000 Stück oder 2.000 Stück, streichen wir aus dem Programm. Wir haben also Kundenanfragen, die kommen auf uns zu und sagen, könnt ihr das Gerät bauen, so und so und so, wie das und das und das? Dann sage ich, ja, können wir schon, aber kauf's doch da. Ist doch super. Und dann sagt er, ja, aber es ist einfach gestrichen worden. Das lohnt sich für die Firma nicht. Die sind so groß, verstehe ich aber auch. Würde ich auch streichen an deren Stelle. Deswegen ist es bei uns normal, dass dann quasi diese Stückzahl 1 ist bei uns schon auch normal und dann Stückzahl 500 gibt es auch in dem Range. Ne?
Ich beobachte dich jetzt die ganze Zeit, wie du mir das erzählst über den Bildschirm, sehe so ein bisschen Glanz in den Augen, wenn du über deine Produkte sprichst und möchte dir die Frage stellen, ob du ein Produkt hast, wo du wirklich besonders stolz drauf bist, was du mal entwickelt hast?
Ja, eigentlich viele. Es geht vor allen Dingen für mich nicht nur um das Produkt als solches, sondern was mich stolz macht irgendwo ist auch, dass man die Gesundheit der Menschen dadurch fördert. Das heißt, da, wo wir Sensoren haben, waren früher Menschen tätig. Und wenn man in diesen Maschinen mal dann reinsteigt oder in diese sehr, sehr stark automatisiert, wenn man in solche Maschinen mal geht, um neue Anwendungen zu testen oder zu Probleme zu lösen, dann merkt man, oh, hier sind Lösemitteldämpfe, hier sind Lackdämpfe, hier sind Klebegeschichten. Das tut dem Körper nicht gut und deswegen mache ich das gerne und macht mich stolz, die Welt zu verbessern und auch sich das leisten zu können, gewisse Anfragen auch nicht zu bedienen. Also für mich ist der Kunde nicht König, sondern für mich ist der Kunde Partner. Also das heißt, das ist wie in einer Beziehung ja auch. Frau und Mann, da gibt es nicht oben, unten. Das ist irgendwie für mich Gleichberechtigung. Und wenn das für beide passt, ist erst gut. Und man muss auch sagen, ganz klar, die Branche oder das Metier muss von stimmen. Also wenn das nicht stimmt und das in die Richtung geht, wo ich sagen muss, nee, da am Ende ist das nicht passt mit meinem Gewissen überein. Genau, das Thema Defense zum Beispiel versuche ich weitestgehend zu vermeiden, wenn ich das mitbekomme. Das macht mich ja stolz in dem Sinne, dass man da mitwirken kann. Auch vom Produkt selber sicherlich haben wir ganz verschiedene und alle sind in sich spannend. Und ich bin immer wieder begeistert, vor allen Dingen am Ende, was man alles hinbekommt. Am Anfang denkt man sich, sieht schwierig aus. Thema Lichter da zum Beispiel, Glasfaserlichtleiter für Lasergeräte mit einer Linse wieder fokussieren, dass man am Ende auch wieder einen Distanzsensor hat. Da haben wir vor ein paar Jahren noch gesagt, wird schwierig. Und heute mit den Mitarbeitern, mit den Partnern, die man hat, ist es gelöst. Das finde ich schon auch irre. Ich bin jetzt 25 Jahre in dem Business und es gibt Sachen, die man heute löst, die waren damals einfach undenkbar. Als Beispiel Laser-Distanzsensor mit Laufzeitmessung. Da gehen ja Mikrosekunden sind da entscheidend. Da hat man vor 20 Jahren gesagt, das kann man gar nicht messen. Schall ja, Schall ist langsamer, Licht ist schnell, kann man nicht messen. Heute ist alles möglich und das ist schon faszinierend, ja.
Ich höre, du bist ein absoluter Experte. Ja, ist wirklich faszinierend. Und im Grunde genommen ist es so, jeder sieht eigentlich nur die Maschine im ersten Moment, aber keiner macht sich wirklich Gedanken über Sicherheit, Sensorik. Und da sind wir froh, dass es Matrix Elektronik gibt, oder?
Hoffe schon, ja, dass es geschätzt wird. Ich war letzte Woche noch beim Kunden mit Mitarbeitern. Das war ein Geschäftsanlass jetzt vor Weihnachten. Und das war dann einfach mal, dass die Mitarbeiter auch sehen, weil der Mitarbeiter aus der Produktion oder auch ein Entwickler sieht oft die Anwendung nicht. Gell? Und dann war ich bei einer Firma, die eben so Chemikalien abfüllt und mit Helm und mit Sicherheitsschuh, mit Warnweste, mit Schulung, bis wir an der Maschine waren. Da waren schon 2 Stunden um so ungefähr. An der Maschine war es dann laut, es war schmutzig, man konnte sich kaum unterhalten. Und dann haben die Kunden eben gesagt, ja, eure Sensoren sind super, da kann ich draufsteigen, ich kann mit dem Kercher drüber strahlen. Ne? Ihr habt Edelstahlgehäuse, ihr habt Glasscheiben, da kann ich putzen. Die Marktbegleiter, die haben dann Kunststoffgehäuse und Plexiglasscheiben, da gehe ich einmal drüber mit dem Lappen, das alles verätzt und alles matt. Und habe ich gar nicht, ich habe den ja nicht gecoacht vorher. Ne? Das hat er wirklich so gesagt und das hat auch die Mitarbeiter stolz gemacht, dass man eben ein Produkt macht, was wirklich auf dem Markt besteht und auch die robuste Anwendung besteht. Das war echt cool, ja.
Mhm. Ja, ich möchte nochmal auf deine Abnehmer eingehen. Du hattest mir im Vorgespräch mal so ein paar Namen genannt, wo deine Produkte verbaut werden. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber erzähl doch mal unseren Zuhörern, wer überhaupt deine Kundschaft ist.
Ja, eigentlich Namen, die man so kennt, aber die man. Aber keiner bekommt das Gleiche, das ist für mich noch wichtig. Da gibt es ja dann auch, man beliefert an die einen möchten und meistens gibt es eine spezielle Anwendung oder angepasst an die Anlage. Was immer wieder schwierig ist, natürlich dieses Zukaufen, ne, dass dann plötzlich die kleinen Firmen werden wieder von einem größeren übernommen und dann die größere Firma wird von dem nächstgrößeren übernommen. Und das ist ein bisschen mühsam, sage ich mal, gerade auch für den Markt. Ich finde das gar nicht so ideal. Ich kenne viele Schreiner, die sagen, ich möchte die Maschine haben von dem und dem. Das ist eine Handwerksmaschine. Und wenn dann der geschluckt wird von so einem Großen, dann ist das Image schon so, nein, bei dem kaufe ich nicht, weil das ist eine Anlage für Industrieanwendungen. Das muss gar nicht stimmen. Gell? Aber es ist manchmal so, ich würde manchmal anders reagieren, glaube ich, wenn ich Inhaber von solchen großen Firmen wäre. Ich würde schon kleine Firmen kaufen, aber ich würde die nicht umbenennen, ne? Weil die haben ihre Daseinsberechtigung. Auch von dem her gesehen sind das genau Maschinenbauer, was deine Branche angeht, Holz, genau, das ist diese. Das sind die Kanten an Leimmaschinen und Leim allgemein. Holzbinder ist ja heutzutage sehr viel wieder geleimt und geklebt. Und das geht aber auch in Richtung Absauganlagen, dass wir Filterbruch erkennen, Filterrisserkennung, Rückstau in Zyklonen und Ähnliches. Also das ist schon spannend, wenn man so eine Schreinerei sieht, von der Anlieferung vom Holz, sage ich mal, oder beim Sägewerk, sind wir auch drin, bis hin dann über die Verarbeitung und dann Schreinerei, bis dann Auslieferung ist. Da sind viele Sensoren verbaut an verschiedenen Maschinen. Und das ist zum Beispiel auch eben diese Holzspäne, wenn geschliffen wird, sind auch eben Staubecks, sagt man dazu. Also Staubexplosionen können ja stattfinden, Verpuffungen. Und das ist eben auch ein Markt, wo wir dann drin sind und erkennen jetzt, okay, da ist jetzt ein Rückstau, da musst du aufpassen oder abschalten oder es muss irgendwie eine Löschanlage eingeschaltet werden. Da sind wir überall zu finden, ja.
Sehr wichtiges Detail.
Genau, da sind wir auch drin, meistens dann indirekt über Kunden und Partner, dass man auch da frühzeitig Fehler erkennt und nicht der Funken im Bunker landet und dann der Bunker dann diese Schwelbrände und dann die Feuerwehr da irgendwie 3-4 Tage am Ausgraben ist. Das will man ja vermeiden. Gell? Und deswegen erkennen wir das dann früher schon mit sensiblen optischen Sensoren und genau, können das dann detektieren und dann entsprechend das Signal weitergeben und dann hören wir auf. Ne? Wir erkennen einen Sensor oder unser Sensor erkennt ein Signal, ein Funken oder eine Drehzahl oder einen Füllstand und dann geben wir das Signal an den Kunden, an die Steuerung und der macht dann weiter. Dann geht es los, der ganze Rattenschwanz mit Gebläse, mit Absaugen, mit Notaus, mit Alarm. Also wir hören auf da, wo das Signal von 0 auf 24 Volt geht, als Beispiel, oder 4 bis 20 Milliampere. Und dann geht die Regelung, macht dann der Kunde, der Konstrukteur, der Maschinenbauer.
Ja, super spannend. Hi, ich bin Wolfgang, der Kopf hinter Funkenberg. Ich glaube, du verkaufst niemals nur ein Produkt. Du verkaufst eine Vision, ein Lebensgefühl, ein besseres Leben. Mit Funkenberg helfe ich Unternehmen, sichtbar zu werden, Vertrauen aufzubauen und in den Köpfen zu bleiben. Ich forme aus deiner Idee eine Marke, die bewegt, bleibt und wächst. Schritt für Schritt mit Konzept und Gefühl. Willst du mehr erfahren? Geh auf www.funkenberg.ch. Werbung Ende. Ja, Bernd, super spannend war natürlich auch dein Leben vor der Matrix-Elektronik, denn du hast Entwicklungshilfe gemacht und du warst dann in Afrika, du warst in den USA und du warst, glaube ich, sogar Volunteer an der Expo 2000 in Hannover. Erzähl doch mal, was du da gemacht hast.
Genau. Willst du alles wissen von mir jetzt?
Auf jeden Fall.
Alle Fakten hier auf dem Tisch. Meine Freunde sind ja die, die sich mögen, obwohl man sich kennt. Nein, genau. Ich bin wirklich froh über mein Leben vor der Matrix. Das ist schon so, dass das stimmt. Dann hat man heute das, ich kann es gut eben ausholen, genau, weil die Firma Marzetronic AG in der Schweiz war früher oder ist eigentlich immer noch der Lieferant für damals für meinen Vater. Deswegen ist auf dem Markt, kennt man vielleicht die Firma Tippcamper mehr. Also mein Familienname, weil die Firma Tippcamper, mein Vater hat eben diese Firma gegründet als in Deutschland, als Wiederverkäufer der Produkte in Deutschland. Und innen drin, diese Geräte waren aber immer schon jetzt seit 50 Jahren, seit dem Jahre 76, Matrix-Produkte. Gut, vor 20 Jahren konnte man nicht immer jetzt kaufen und dadurch sind wir jetzt eins Inhaber der Fertigung, Entwicklung, Fertigung und Vertrieb. Daher diese Geschichte. Und ich war auch dann im Prinzip, wäre ich in die Richtung gegangen. Aber ich hatte damals eben sehr, sehr viele, meine Jugend bestand mit in Messdienerarbeit. Ich war oder bin in der Kolpingsfamilie. Das sind ja diese ja, sozial-christliche Familienverein, kann man sagen. Früher war das für die Gesellen, fällt mir gerade ein. Genau, passt auch zum Thema Schreinerhandwerk. Die Wandergesellen, die sind früher losgezogen und hatten keine Sozialversicherung, hatten keine Unterkunft. Und der Adolf Kolping hat damals dieses aufgegriffen, dieses Thema, hat gemerkt, oh, wir müssen da uns um die kümmern. Und dann gab es damals eben diese Kolping-Herbergen, Kolping-Häuser. Dann fing es auch an mit Sozialversicherungen und Ähnliches. Und dadurch... Das ist witzig gerade, fällt mir gerade ein, das hat einen Zusammenhang mit euch. Und diese Kolpingsfamilie gibt es immer noch. Aber man guckt natürlich heute dann auch im nahen Umfeld, wobei wir ganz klar sagen müssen, in Deutschland und Schweiz, Österreich, in Mitteleuropa geht es uns recht gut. Ich verstehe keinen, der da so stöhnt. Ein bisschen weiter guckt in Richtung, egal wohin, geht es meistens schlechter. Und da ist Kolping aktiv. Und deswegen war ich damals auch unter anderem mit Kolping in Uganda, in Ostafrika. Und habe da Entwicklungshilfe mitgemacht. Ich habe mir das auch vorstellen können als Beruf, war auch ein bisschen Berufsfindung. Also ich wollte nicht unbedingt nach meiner Ausbildung zum Elektroniker, also ich bin gelernter Elektroniker, das Fachrichtung Anlagentechnik, also Maschinenbau, das passt schon ganz gut. Habe dann aber eben gedacht, ich könnte ja auch was Soziales machen, weil ich da sehr viel Sinn drin gesehen habe und war in Afrika und habe dann Häuser gebaut, Häuser verdrahtet, damals schon Photovoltaikanlagen montiert. Und die Teams waren spannend, weil wir haben technisch gemacht, die Frauen waren im Bereich Sozialwesen unterwegs. Und ja, das hat natürlich einiges mit sich gebracht, aber nicht nur Positives. sondern auch so ein paar Sachen wo gesehen, wo man sagt, naja, wenn so eine Schreinerei zum Beispiel, habe ich live gesehen, aufgebaut wird und das gut läuft, solange dann die Entwicklungshelfer vor Ort sind und kaum sind die weg, verkaufen die Maschinen oder ne, mit der Milch wird nicht mehr Butter gemacht, sondern die Kuh wird geschlachtet, ist das Prinzip nicht ganz verstanden. Aber es gibt auch Länder, gerade wie ich in Uganda war, muss man auch sagen, habe auch zu denen gesagt, ich sage, Leute, ihr müsst nicht neidvoll zu uns gucken. Wir haben da zwar ein Auto, wir haben ein Haus, aber wir haben nicht diesen sozialen Zusammenhalt und wir haben auch nicht, in Uganda war das so, die Äquatornähe, das ist echt beeindruckend, da waren dreimal im Jahr Ernte. Ich konnte eigentlich immer, konnte man rausgehen, Ananas pflücken, Bananen pflücken, also wirklich Hunger habe ich da jetzt nicht gesehen. Und dann kommen Entwicklungshelfer daher, gell, und wollen dann irgendwelche Lagerhäuser aufbauen. Ne? Wo ich sagen muss, ihr braucht kein Lagerhaus aufbauen, wenn du dreimal im Jahr eine Ernte hast. Also wir in Deutschland oder Schweiz, klar, wir haben nur einmal im Sommer die Ernte und dann müssen wir gucken, dass wir über den Winter kommen. Das gibt's aber. Deswegen war ich da ein bisschen skeptisch, aber hat mir sehr viel gezeigt und es war sehr beeindruckend, auch gerade wo ich in Bereichen war, wo noch nie vorher Weiße waren. Das war schon spannend, wenn dann die Kinder dachten, ich wäre lackiert. Ne? Und das sind da auch gute Freundschaften entstanden. Ich habe auch gesagt, ganz klar, wenn die zu uns kommen, nach Europa, Gegenbesuch, nicht einfach Urlaub nehmen und ihnen alles zeigen und alles ist schön, weil dann denken die, ja, hier ist nur, ne, der Honig kommt vom Himmel. Sondern wir haben die tatsächlich auch in Möbelfabriken untergebracht. Ne? Wenn die jetzt bei uns für 4 Wochen im Urlaub waren, haben die mindestens eine Woche in der Möbelfabrik arbeiten müssen. Wo ich herkomme ursprünglich, aus Westfalen im Münsterland, da war ja oder ist noch ein bisschen die Möbelbranche sehr stark vertreten. Dann haben die morgens um 6 Uhr, 17:45 sind die angetreten und mussten dann, meistens waren das so Holzplatten packen und die kamen nach Hause und haben nur gelernt, immer packen, aufpacken, umpacken, aufpacken. Das waren die ersten deutschen Wörter und haben irgendwann gemerkt, okay, ich verstehe, euer Wohlstand kommt durch Arbeit, aber das brauchen wir so nicht. Ne? Also wir wollen nicht morgens um 6 Uhr aufstehen, also wir bleiben bei unserem Modus. Und dann haben wir gesagt, okay, das wollen wir auch nur damit euch zeigen. Ja, das heißt, das ist eben, man situiert, wir arbeiten relativ viel und das soll auch so bleiben. Also ich halte auch nichts mehr von der 4-Tage-Woche. Früher wurde samstags gearbeitet, man muss nicht jetzt irgendwie arbeiten ohne Ende. Diese Work-Life-Balance ist ja nicht verkehrt, aber irgendwie ein Erfolg kommt nur durch Arbeit und durch Wertschöpfung. Das Thema von vorhin, wenn ich in die Firma reinkomme, merke ich, aha, bei uns, da kommen auf der einen Seite haben wir Hülsen, da kommen Platinen und wir bauen zusammen und wir erstellen ein Produkt und das ist die Wertschöpfung. Das bringen wir an den Markt und das kann man nur mit den Menschen machen. Das kann ich nicht einfach durch eine Dienstleistung machen, ne, und mir das einfach in den PowerPoint reinhauen und sagen, mach nur mal ein Gerät. Von dem her gesehen ist das eine spannende Zeit gewesen. Amerika, ja, das war, ich habe da versucht, genau auch mit Behinderten zu arbeiten. Das war in einem Handicap-Camp, in einem Summer-Camp. Und da habe ich dann auch viel gelernt natürlich und es war nicht einfach. Ich habe das einfacher vorgestellt und auch die Amerikaner kennengelernt. Das war auch spannend natürlich, wie das da so läuft. Dieses, so zwei Welten, ne, dieses auf der einen Seite alles schön, alles glänzend, wenn dann die Gäste da sind und Kunden und kaum waren die weg, war dann holler die Waldfee. Also es waren schon so zwei Gesichter, die man da wahrgenommen hat. Und am Ende war es dann so, dass ich dann gemerkt habe, nicht da, wo sozial draufsteht, muss sozial drin sein. Und dann kann ich auch lieber in der eigenen Firma mich engagieren, meines Vaters. Und das war auch der Plan dann letztendlich in Oelde, in Westfalen oder in Overath bei Köln, diese beiden Standorte zu bedienen und zu betreuen. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, kannst gern machen, freue ich mich natürlich, aber bevor du zu uns kommst, geh am besten mal in die Schweiz und schaust dir mal an, wie das da aussieht. Das war gerade im Jahr 2000, da war ich noch übrigens genau ehrenamtlich auf der Expo, das war ja auch eine ganz tolle Messe oder Weltausstellung, da haben wir uns auch gut dargestellt, also Deutschland in Hannover und ich bin da von der Expo aus dann direkt in die Schweiz gegangen für 3 Monate wäre es gewesen, zum Kennenlernen des Lieferanten und das sind jetzt 25 Jahre geworden, weil der hat dann immer gesagt, ja, er würde gerne mich behalten und würde auch gerne die Firma übergeben. Und dann haben wir überlegt damals, ja, machen wir das. Und ich habe es dann gewagt. Und heute, um deine Frage noch zu beantworten, genau, bin ich halt froh um diese Eskapaden im Vorfeld, weil ich habe ja dann noch Sozialmanagement studiert. Also kaufmännische Sache und auch ja, Sozialarbeit, Psychologie, so eine Mischung. Es war auch nicht Fisch und nicht Fleisch am Schluss, aber jetzt heute mit der Mischung Energieelektroniker, dann noch ein Techniker und dann noch BWL und Sozial, das ist eine Mischung, wo einige vielleicht sagen, oh, das ist für mich jetzt nichts Tiefes. Das stimmt, ne? Ich bin kein Entwicklungsingenieur, ich bin aber auch kein Buchhalter. Ich habe diese Mischung und ich glaube, das braucht man, wenn man ein Unternehmen führt oder leitet. Ich habe Mitarbeiter, ich habe Kunden, ich habe Lieferanten, ich habe Partner, ich habe Nachbarn. Das sind soziale Sachen, die immer wieder Stress bringen, logischerweise. Da, wo Menschen zusammenkommen, gibt es immer Spannungen. Und für mich ist es spannend, wortwörtlich, diese Spannung zu entspannen, um dann wieder am Ende zu sagen, oh, wir schaffen das gemeinsam und das ist toll. Oder man muss sich auch trennen, das ist auch nicht schlimm. Man muss auch dann aber wiederum auch das würdevoll tun und respektvoll vor den Menschen. Und dass da sagen, wir finden immer eine Lösung, auch wenn eine Lösung eine Trennung ist. Aber dann kann man das auch, das kann man respektvoll und gescheit machen. Ich sage immer, man trifft sich im Leben immer mindestens zweimal. Und ich möchte immer jemanden wiedersehen dürfen und können und dass der mich grüßt und nicht die Straßenseite wechselt. Und das ist so, was ich heute merke. Das macht mir sehr große Freude, diese Mischung zu haben, auch die guten Mitarbeiter zu haben, die mich dann fachlich in allen Positionen, Vertrieb, Entwicklung, Produktion, auch mein Vater noch aktuell mit 83 unterstützt. Aber ich merke auch, ich habe Bekannte, die werden Inhaber einer Firma oder Geschäftsführer, weil sie fachlich extrem gut sind. Egal, ob das ein Schreiner ist oder ob das ein Arzt ist oder ob das ein Theologe ist. Am Ende werden die leitende Funktion heißt, du hast Personalverantwortung und da geht es ganz vielen Leuten schlecht damit. Und das finde ich, da ist unser System auch krank, dass eine Beförderung heißt, ich bin gut, werde befördert. Beförderung heißt sozial, also ich habe menschliche Personalverantwortung und das können einige nicht. Ich habe Mitarbeiter mal gefördert, also Produktion, und der hat nach 4 Monaten gesagt, Bernd, ich schlafe nicht mehr, ich bin Produktionsleiter geworden, ich muss Termine verwalten, ich muss die Leute anschubsen, ich muss quasi, ich komme damit nicht klar. Und da habe ich gesagt, super, dass du kommst, du kannst zurück auf deinen Arbeitsplatz, alles ist wie vorher, alles ist gut. Und deswegen, da sind einige Leute auch dann überfordert, ne? Dann geht es mal Burnout und Ähnliches. Das ist ja deswegen, weil das für diese Person ist, diese Aufgabe dann zu viel. Wobei das für mich jetzt gesehen Spaß macht, das ist das Zwischenmenschliche. Und deswegen ist das auch für mich ein Hinweis oder ein wichtiger Punkt, dass man Leute fachlich auch fördert an ihrer Position, aber nicht unbedingt in eine Führung drängt, nur damit der Lohn steigt und am Ende ist die Person unglücklich, hat Burnout, fällt aus. Wir als Sozialsystem, als soziale Marktwirtschaft unterstützen diese Person. Ist ja auch richtig und gut, aber wir müssen eigentlich vorher ansetzen. Die Person darf erst gar nicht krank werden.
Mhm. Ja, wäre
es
ja.
Das ist meine Mischung und genau. Lange Antwort auf deine kurze Frage.
Ja, kein Problem. Nein, es ist auch so, nicht jeder kann Chef sein. Das ist einfach Fakt. Das haben wir alle schon irgendwo erlebt. Und du profitierst natürlich von einem riesen Rucksack an Erfahrung und pickst dir jetzt eigentlich jeden Tag immer einen Teil aus deinem Rucksack raus, wo du es jetzt gerade brauchst. Und das macht dich dann auch als guten Chef aus. Wir hatten es vorhin gehabt, so von Kompetenzen noch irgendwo. Wie sieht es bei dir auch im Bereich der KI-Kompetenzen aus? Seid ihr da im Unternehmen schon unterwegs mit KI? Machst du oder setzt du die KI gegebenenfalls schon für Produktentwicklung ein?
Ja, beziehungsweise langsamer als gedacht. Interessanterweise sind Techniker weniger begeistert als meine Tochter mit 18 oder 19 Jahren. Mit Skepsis gehen wir daran, muss man ja auch. Aber letztendlich gesehen ist KI eine Weiterentwicklung von Internet, was früher ja auch nicht gab. Und als es aufkam, das Internet, Riesengeschrei, Riesenangst. Wir brauchen keine Messe mehr, keine Ausstellung mehr, alles ist online. Und das haben wir gesehen, es ist letztendlich nicht der Fall. Es ist schön, es ist gut, es ist ein Werkzeug. Aber der Faktor Mensch bleibt und auch letztendlich ist das Internet oder auch KI ist ja nichts anderes als ein Zugriff auf Daten, die irgendwo vorhanden sind. Ist nur so schlau, wie wir sind als Menschen. Klar, die Kombination ist jetzt spannend, dass KI das Ganze verbindet und vernetzt. Das ist schon beeindruckend. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das anguckt und auch nutzt, aber nicht einfach ungeprüft, wie alles im Leben. Gell? Ich kann auch kein Messgerät kaufen, irgendwie einen Voltmeter und messe meine Spannung und messe da irgendwie, da ist keine Spannung und fasse da rein und bin tot. Also ich muss ja ein Messgerät erstmal auch prüfen, ne, ob das Messgerät wirklich stimmt mit einer geprüften Spannung und sagen, jawohl, er gibt mir das an, was ich jetzt erwarte. Und wenn ich einfach alles reingebe und frage und alles, was zurückkommt, glaube ich und übernehme das 1:1, dann ist das sicherlich grob fahrlässig, kann man sogar nennen. Und gerade in Firmen, die wir jetzt sicherheitsrelevante Produkte machen, wenn da jetzt Entwicklung über KI gemacht würde und ungeprüft einfließen würde, dann gäbe es natürlich ein Riesenproblem, wenn es ein Problem gibt. Wie immer, gell? Es ist erst dann ein Problem, wenn es Probleme gibt. Und dann hast du plötzlich nicht mehr einen Fachmann, der das weiß. Dann kommen Rückfragen vom Kunden. Da muss man sagen, ja, wissen wir auch nicht genau, ne? Wie das geschrieben wurde. Ist die Software, das hat KI gemacht. Oder noch schlimmer ist, wenn es passiert irgendwas. Und dann heißt es ja, das Gerät ist ja falsch entwickelt worden. Aber da muss man ganz, ganz, ganz gut aufpassen. Aber als Werkzeug nutzen, als Hilfsmittel anwenden, langsam sich damit vertraut machen. Und ich finde immer spannend, auch die Mitarbeiter dann zu sehen oder zu hören und bin immer wieder beeindruckt. Du warst ja auch bei 1-2 Gesprächen zufälligerweise dabei bei uns in der Firma. Gerade von den Personen, wo ich es am meisten erwartet hätte, dass sie darauf sich stürzen. Thema IT-Fachleute sind eher skeptisch und sind nicht auf meiner Wellenlänge. Aber das ist ja genau die Kunst, dass ich das genau jetzt auch anbringe, wieder mal nachfrage und nicht jetzt mit dem Brecheisen da reinhaue. Ne?
Also ich würde mir grundsätzlich eine Weiterbildung vorstellen, wo auch die KI gelehrt wird, dass du auch mal lernst, was ist KI überhaupt, wann ist die entstanden, wo sind wir heute, was ist eine generative KI, wo wir heute mitarbeiten, also sprich klassisch ChatGPT, Claude und wie die anderen Programme alle heißen, sind alle generative KIs und welche Möglichkeiten da sind. Aber es ist schon so, wie du sagst, der Mensch wird nicht ersetzt, sondern die KI wird als Werkzeug genutzt. Und dafür finde ich es wirklich super gut.
Genau. Und das ist auch wieder die Kunst, finde ich jetzt. Ich merke auch schon jetzt teilweise, wenn ich sehe, also ich bin jetzt noch nicht so tief drin wie meine Tochter, ich habe eine 19-jährige Tochter, erkennt das sofort, ne? Die sagt, ah, das Bild ist generiert, ne? Das ist generiert, das generiert, das generiert. Und das, ich würde das gar nicht so sehen. Und das finde ich auch cool, dass sie das auch sehen. Und damit sind ja alle wieder gleichberechtigt, ne? Durch das KI hat ja jeder Zugang dazu. Jetzt muss ich ja irgendwie sehen, dass wenn ich irgendwas mache, ich kann auch, wenn ich jetzt Schreiner bin und irgendwas, wenn ich jetzt eine Küche plane und mit einem Programm oder ich eine Software schreibe oder irgendeine Vertriebsidee habe, ich muss ja dann gucken und davon ausgehen, der andere hat das ja auch. Also muss ich mich wieder abheben und noch irgendwo meine persönliche Note reinbringen. Weil sonst bin ich ja wieder auf gleichem. Deswegen, das ist wie so ein Kampf, ne? Mit Messer oder mit Schwerthand. Die werden immer länger und immer größer. Aber ich muss ja davon ausgehen, der andere hat das auch. Also muss ich wieder. Gut, Kampf ist vielleicht der falsche Begriff jetzt, das ist nicht mein Thema. Aber ich will die gleichen Werkzeuge, ja, jeder von außen, mein Marktbegleiter oder der andere hat das auch. Ich sehe ja auch, dass ich E-Mail zurück angeschrieben werde für irgendwas, Personalfindung oder ich weiß nicht was, Fachkräftemangel ist auch ein Riesenthema. Und ich bin aber auch mal reingefallen, nicht reingefallen. Ich habe angerufen und der hat mir gesagt, ja, Sie sind der Erste, oder jetzt melden Sie sich, jetzt höre ich das erste Mal von Ihnen. Die E-Mails vorher waren generiert und jetzt sehe ich die E-Mails, jetzt erkenne ich die auch schon, gell, dass das so ist. Und das ist die Kunst zu sagen, jetzt wenn einer jetzt ein bisschen mehr drauf hat, und der Text gleich lässt oder mich auch gefunden hat, dass ich Fachkräfte suche, aber noch irgendwas reinbringt, weiß ich nicht, noch irgendeinen kleinen Einsatz nur. Ne? Die sind ja da irgendwie in der Schweiz oder in Köln oder in Westfalen und zack, bin ich hellhörig. Deswegen ist das, müssen wir KI nutzen, aber eben, wie gesagt, nicht blind gesehen und noch mit unserer persönlichen Note verfeinern, damit wir immer noch auch authentisch bleiben. Ne? Sonst sind ja alle gleich. Ne?
Ich möchte nochmal auf den Punkt gehen, Fachkräfte. Wie wichtig ist für dich das Social Media in deinem Unternehmen für das Personalrecruiting?
Gute Frage. Also es hat mir momentan in den letzten Jahren, es hilft. Netzwerk ist gut und wichtig. Nicht nur um Personal zu finden, sondern auch Kunden zu gewinnen. Die neuen Leute, die in den Firmen sind, sind ja auch da unterwegs und wollen auch neue News sehen, irgendwie auf den verschiedenen sozialen Medien, was da abgeht, was gerade aktuell ist oder eine Pressenotiz. Was jetzt neu ist von uns, vom Sensor, was der kann oder welche Gefahrenbereiche oder eine Applikation, wobei das auch immer so ein Thema ist, dass man da auch nicht alles zeigen soll oder darf. Und trotzdem zeigen wir das. Aber ich muss auch da sagen, es ist auch nicht ganz ungefährlich, die sozialen Medien. Es sind mir auch schon Mitarbeiter abhanden gekommen wegen dem. Ne? Weil natürlich auch deren Personalfirmen machen nichts anderes als das, ne? Und gucken und suchen und finden meine tollen Leute, die sich auch ganz toll darstellen. Und dann werden die auch angesprochen. Also es ist auf der einen Seite super, ich habe tolle Leute gefunden dadurch, ich habe auch welche verloren. Also deswegen gibt es auch da kein Geheimrezept. Ich habe auch tolle Mitarbeiter über diesen Weg gefunden. Ich habe auch tolle Mitarbeiter an der Theke gefunden, ne, im Kölner Karneval. Gibt auch. Ne? Mensch, was machst denn du? Mensch, klingt spannend, komm mal doch mal vorbei. Ne? Also das darf man nicht, also man darf den Kopf, gerade als Inhaber oder Geschäftsführer oder in einer verantwortungsvollen Position, man darf abends um 6 Uhr nicht Feierabend machen. Ne? Also Feierabend schon. Aber wenn ich jetzt irgendwie kegeln gehe oder ich gehe irgendwie tanzen, muss ich trotzdem meine Firma noch im Hinterkopf haben. Und wenn ich da einen sehe, der Mensch, der spannend ist und der erzählt beim Bier, er ist Elektrotechniker und irgendwie unzufrieden und kommt dann meistens ja aus der Region, logischerweise, weil ich ihn ja gerade auch da sehe, auch so ein Thema. Leute wollen ja auch kurze Arbeitswege haben. Ich persönlich finde das auch gut und wichtig. Und dann haue ich den an, ne? Auch abends um 10 Uhr noch. Dann sage ich hier meine Karte, melde ich mir Montag. Ne? Und dadurch sind wirklich schon spannende Gespräche haben da stattgefunden. Also sowohl Mitarbeitergewinnung als auch Kundengewinnung haben wir auch gehabt. Und dann einer erzählt das von seiner Arbeit und hat Schwierigkeiten und so. Und dann haben wir das Problem gelöst gemeinsam. Und da wäre man normalerweise über die normalen Plattformen nicht hingekommen. Das ist dann wirklich, das macht mir auch mega Spaß.
Ja, das glaube ich. Du Bernd, wir sind ziemlich am Ende. Und ich möchte dir die Frage stellen, wo du Matrix Elektronik in den nächsten 10 Jahren siehst.
Ich hoffe, hier, wo ich bin und mit mir. Genau, das ist ja auch Thema Gesundheit. Ich habe auch noch einige Bekannte oder auch Geschäftspartner oder auch Freunde verloren im jungen Alter. Also Gesundheit ist ein hohes Gut. Auch da muss man dran arbeiten, dass man gesund und munter arbeiten darf und dass man weiterhin die Arbeit hat und auch die Kunden hat und das wertschätzen und dass wir uns nicht überrennen lassen von irgendwelchen ausländischen, scheinbar günstigeren und besseren Lösungen. Also günstig geht immer, aber es muss auch besser sein. Und dass diese Wertschätzung in Europa, ne, made in Switzerland, made in Germany, wirklich hochgehalten wird. Und letztendlich, ich will jetzt keine großen Prophezeiungen machen, sagen, wir wollen wie doppelt so groß und wachsen und alles Mögliche. Das wird oft erzählt und gemacht und getan, kann man auch machen, wäre ich auch nicht dagegen. Aber es geht einfach darum, wenn ich jetzt das so weiterhalten kann, wie es die letzten 20 Jahre, oder die Firma ist ja schon 50 Jahre alt und jetzt in meiner Verantwortung seit 20 Jahren so weiterläuft, ist das, glaube ich, schon ein Erfolg. Gerade wenn man jetzt auch viele fragen, wie alt ist man? Na gut, habe ich gerade selber gesagt, es ist fast gar kein Beweis mehr. Sondern wenn man sieht jetzt, ne, Weltwirtschaftskrise 2009 haben wir mitgemacht, wo alle Werkzeughallen, alle Maschinenhallen leer standen von den Lieferanten. Da war ging nichts mehr 2008, 2009. Und dann halt Ukraine-Russland-Krieg, Lieferkettenprobleme, Corona. Also da, wenn man das alles so handelt, wie es gehandelt wurde und wir da stehen, wo wir heute stehen, bin ich weiterhin zufrieden und glücklich und hoffe, das alles dann auch weitergeben zu können an nach mir, vielleicht an die nächste Generation. Ich habe zwar 4 Kinder, aber ob da irgendjemand anspringt, muss auch wirklich passen. Ja.
Genau. Wenn du deinem jüngeren Ich heute einen Rat geben könntest, welcher wäre das?
Die Frage war jetzt nicht vorbereitet, ne? Dass wir meinem jüngeren Ich, du meinst, wenn ich jetzt mir einen Rat geben könnte mit 20 Jahren?
Genau.
Ja, also ich würde tatsächlich nochmal alles so machen, wie ich es gemacht hätte oder habe, wobei ich ja nicht alles so ganz bewusst gemacht habe. Das war ja logisch, Learning by Doing. Aber sonst würde ich sagen, ja, vor allen Dingen ist wichtig, was ich auch meinen Jugendlichen weitergebe und auch von meinem Vater übernommen habe, von meinen Eltern, immer Schritt für Schritt. Also wirklich nichts überstürzen, wenn ich irgendwas anfange, da zu Ende bringen, versuchen zumindest nicht irgendwie, heutzutage ist ja auch jeden schnell mal dieses Hire und Fire und probiere ich mal, gehe ich wieder weg, ich halte mir mehrere Stellen offen. Nein, verbindlich sein, Handschlag zählt, für mich geht es auch kein NDA, den seitenlang da irgendwo gelesen wird, sondern ein Handschlag und das Wort zählt und schrittweise gehen. Es dürften auch falsche Richtungen gegangen werden und rückblickend gesehen sind ja oft vielleicht so ein bisschen Umwege. Das kennt man ja auch vom Wandern auch. Ein Umweg muss nicht, klar, ich bin länger unterwegs, vielleicht bis zum Ziel, aber ich habe noch schöne Blumen gesehen und von dem her gesehen, das würde ich meinem jüngeren Ich oder meinen Jugendlichen weitergeben, Schritt für Schritt und ein Ziel haben, wenn es geht. Und das wäre ganz gut, wenn man, wovon träumt man, ne, was ist dein Traum? Und wenn man zumindest ein Ziel davon haben oder zumindest einen Schritt einschlagen und das dann zu Ende gehen, nicht ständig wechseln, dann hat man hinterher einen Lebenslauf, der ist dann verhunzt. Und auch unbefriedigend letztendlich. Und das würde ich so weiterempfehlen, wie eine Wanderung. Ne? Der Wanderer, der langsam geradeaus geht zum Berg, der ist schneller da als jemand, der losjoggt und bei der Hälfte dann umdreht oder hat sich verlaufen und geht zum anderen Berg. Am Abend hat er keinen Gipfel erreicht. Ne?
Mhm. Danke für das Schlusswort. Sehr lehrreich. Abschließend möchte ich dich noch fragen, wo bist du erreichbar? Wo findet man Matrix Elektronik für Interessenten, die jetzt den Podcast gehört haben und mit dir Kontakt aufnehmen möchten?
Ich hoffe, man findet man uns schnell. Also entweder Bernd Tippkämper suchen, Matrix Elektronik AG, Tippkämper Matrix GmbH und VN, genau, die Homepage heißt dann www.tippkämper-matrix.de. VN Matrix Elektronik AG ist in Ehrendingen zu Hause, Tippkämper Matrix in Overath und es gibt noch eine Firma Tippkämper Elektronik in Oelde. Müsste man eigentlich finden, hoffe ich mal. Und gerne an mich wenden. Es gibt mehrere Tippcampers, also auch noch mein Bruder und meine Schwester und mein Vater. Auch sonst wäre auf jeden Fall Bernd Tippcamper. Wenn ich jetzt mich anschreiben, sich aus Podcast beziehen von Meisterlich Verquatscht, dann freue ich mich über, vielleicht auch über diesen Weg, spannende Kontakte zu haben. Welche auch immer. Kann Lieferanten sein, kann Kunde sein, kann Mitarbeiter sein, kann auch nur eine Freundschaft sein, die entsteht. Ich bin gespannt, was das für Nachwirkungen mit sich bringt.
Dann sage ich ganz, ganz lieben Dank, Bernd, dass du heute mein Gast in meinem Podcast warst. Es war wirklich spannend. Du hast eine tolle Geschichte. Deine Produkte sind zwar klein, aber werden weltweit benötigt und werden ja auch weltweit verbaut. Ich wünsche eine gute Zeit, ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit Matrix Elektronik und wir hören und sehen uns ganz sicher irgendwann mal wieder. Mach's gut und bis dahin. Ciao.
Alles Gute. Bis Wolfgang.
Das war's für heute beim Meisterlich Verquatscht. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier den Podcast, teile ihn mit Kollegen, Freunden oder Leuten, die genauso handwerksverrückt sind wie du. Das hilft mir riesig, noch mehr spannende Geschichten ans Ohr zu bringen. Hast du außerdem selbst was zu erzählen? Vielleicht ein cooles Projekt? Eine lustige Werkstattgeschichte oder ein Thema, das dich im Handwerk gerade beschäftigt? Dann melde dich einfach. Ich freue mich über jede Nachricht. Vielleicht quatschen wir ja schon bald gemeinsam hier im Podcast. Danke fürs Zuhören, mach's gut und bis zur nächsten Folge von Meisterlich Verquatscht.